Deutschlandfunk, Kultur heute.
Gestern Abend hätte sie sich gut was aussuchen können, die Bundeskanzlerin. Kunstwerke im Wert von 350 Millionen Dollar wurden innerhalb von anderthalb Stunden bei Sotheby's in New York versteigert. Mehr dazu noch am Ende dieser Sendung. Unter diesen Werken allerdings keins von deutschen Künstlerinnen oder Künstlern. Und das scheint nach wie vor Voraussetzung zu sein, um im Amtszimmer von Angela Merkel hängen zu dürfen. Mit Nolde hatte sie Pech, der hat sich als strammer Nazi erwiesen. Vor Schmidt-Rottluff hatte sie Angst. Auch von ihm gibt es frühe antisemitische Äußerungen, wie übrigens auch von Ernst Ludwig Kirchner, der um die Ecke im Kabinettssaal vertreten ist. Und so verkündete die Regierungschefin nach Abnahme der Noldes über dem Amtssofa in der ihr eigenen Art, dann bleibt meine Wand eben leer, keine Kunst mehr im Büro und das inzwischen seit über 4 Wochen. Eigentlich auch keine Lösung. Und so haben wir uns überlegt, der Kanzlerin ein wenig zu helfen und in loser Reihenfolge Menschen aus der Kunstwelt zu fragen, welche Ideen sie denn fürs First Office der Republik hätten. Den Anfang macht heute der Kunsthistoriker und Kulturwissenschaftler Wolfgang Ulrich. Ihn habe ich gefragt, keine Kunst mehr. Ist das eine gute Entscheidung, eine schlechte Entscheidung, eine typische Merkel-Entscheidung?
Ach Gott, war erstmal eine nachvollziehbare Entscheidung. Grundsätzlich kann ich auch verstehen, dass man Bilder von Künstlern, die jetzt so auch in eine politische Debatte geraten sind, da an diesem Ort nicht mehr haben will. Es ist jetzt kein Museumsort, es ist kein Ort der Reflexion, des Diskurses. Es ist ein Ort, der doch zumindest eine gewisse repräsentative Dimension hat. Man kann sich vorstellen, da werden auch Besucher empfangen, da werden Gespräche geführt. Da ist natürlich so ein Kunstwerk an der Wand oftmal auch so eine Art von Conversation Piece. Man fängt an, über das Bild zu reden, um dann zu den heiklen Themen zu kommen. Und wenn dann schon das Bild heikel ist, ist das nicht so gut. Aber vielleicht ist deshalb die weiße Wand auch nicht so gut, weil man sagen, einen unverbindlichen Anlass dann weniger hat, vielleicht in ein Gespräch zu kommen.
Macht es dann der Bundespräsident richtig? Die treten grundsätzlich, das war bei Herrn Gauck schon so, das ist bei Herrn Steinmeier jetzt nicht anders, vor großen Kissenbildern von Gotthard Graupner auf, daneben die Bundesflagge, unverbindlich, große Farblandschaften, nichts Gegenständliches zu erkennen, damit auch nichts Gefährliches, nichts Verfängliches.
Ja, vielleicht schon wieder zu unverfänglich, zu unspezifisch, auch wieder im Sinne von Conversation Piece, nicht ideal. Aber ich denke zum Beispiel zurück, wie das gelöst war im Kanzlerbungalow in den 1960er Jahren in Bonn, der von Sepp Ruf ja gebaut wurde. Und da hing an einer Stelle, wo eben dann viele dieser Gespräche und Konferenzen stattfanden, ein Gemälde von Alexander Camaro, kennt man heute kaum noch. Ein Bild, was von seiner Struktur her ziemlich abstrakt war, informell, also durchaus auch zeitgemäß, was aber dann den pathetischen Titel trug, Schmiede des Vulkan. Da konnte man also gleich mit Mythologie kommen und mit viel Interpretation. Ich würde sagen, das war ideal.
Aber dann redet man eher über den Titel als über das Bild, oder?
Der Titel ließ sich natürlich beiläufig immer einbringen und ich weiß nicht, wie viel da jetzt wirklich passiert ist vor dem Bild, aber da wird doch mal durch so ein Titel zumindest mal so ein Assoziationsraum geschaffen und das kann Anlass sein, mal unverbindlich in ein Gespräch zu kommen. Man kann ja mal so ein bisschen historisch zurückblicken. Es gibt ja eine große Tradition auch von Gemälden im Zuge von Politik und Diplomatie. Sicher der prominenteste Maler, der hier eine Rolle spielte, war Peter Paul Rubens, der zum Teil auch, wenn es größere internationale Friedenskonferenzen gab, wenn sich Staatsoberhäupter, also Könige getroffen haben, eigens Bilder dafür gemalt hat, um eben so ein Konversations-Background zu schaffen. Das ist eine sehr interessante Funktion von Kunst. Die ist vielleicht ein bisschen in den Hintergrund geraten in Moderne und Gegenwart. Aber vielleicht könnte jetzt diese Debatte, die wir gerade haben, das wieder ein bisschen ins Bewusstsein zurückholen.
Sie haben ein sehr schönes Buch gemacht über Kunstwerke, die in Büros hängen, in Führungsbüros, auch in Unternehmen, auch bei Bankvorständen. Peter Paul Rubens würde heute wahrscheinlich so nicht mehr gehen. Es muss schon irgendwie immer auch was Aktuelles und damit was haben, was, wenn schon nicht hip, dann wenigstens einigermaßen up-to-date wirkt, oder?
Ja, wobei man sagen muss, auch Rubens war durchaus aktuell. Natürlich hat er auch mythologische Themen, aber er hat die doch so präsentiert, dass klar war, welche Anspielungen auf die zeitgenössische Politik, auf Mächteverhältnisse, auf einzelne Personen da noch mit enthalten waren. Also im weitesten Sinne eine allegorische Kunst. Klar, da haben Sie völlig recht, so was ist heute eher unüblich. Trotzdem, nachdem sich das vielleicht auch ein bisschen erschöpft hat, jetzt nur diese grellen und abstrakten und unverbindlichen Bilder, würde ich mir zumindest wünschen, dass für repräsentative Orte auch wieder ein bisschen subtilere Bildprogramme gesucht oder entwickelt werden.
Soll damit auch eine politische Aussage verbunden sein? Emil Nolde hat unter anderem ins Kanzleramt gefunden, weil er als ausschließlich verfolgter Künstler mit Malverbot galt. Nun wissen wir inzwischen, dass das alles so nicht gestimmt hat. Also müsste Frau Merkel heute auch wieder ein Zeichen setzen. Eine Frau, einen verfolgten Künstler wie Otto Freundlich, der im Konzentrationslager ermordet worden ist, dahin hängen? Oder darf es allein um Geschmack und, wie Sie vorhin schon mehrfach sagten, ums Konversationspotenzial gehen?
Also nur Geschmack ist halt wirklich zu wenig. Dass man damit noch eine politische Aussage verbinden kann, finde ich gut. Sie sollte vielleicht nicht zu eindeutig und zu programmatisch sein. Aber selbstverständlich kann man natürlich drüber nachdenken, warum bisher immer nur männliche Künstler an solchen Orten aufgetaucht sind. Natürlich gibt es viele im Dritten Reich verfolgte, zu Tode gekommene Künstler, die es verdient hätten, viel mehr auch noch in den Vordergrund gestellt zu werden. Also da würde einem relativ schnell vieles einfallen. Man kann aber auch in ganz andere Richtungen noch denken. Also gut, wenn man jetzt sagt, es muss nichts ganz Zeitgenössisches sein, aber vielleicht geht man doch mal ein, zwei Generationen weiter, als Emil Nolde überlegt, was war dann prägend jetzt auch für eine deutsche Kunst, also was nach dem deutschen Expressionismus, der jetzt lange diese repräsentative Funktion hatte, ist dann so entstanden, dann würde man vielleicht auf sowas wie die Fotoschule von Bernd und Hilla Becher kommen. Und vielleicht wird es ja zum Naturell von Frau Merkel gar nicht so schlecht passen, so diese analytischen, nüchternen, sehr klaren Bilder von Hochöfen oder von Fachwerkhäusern, da kann man sehr viel dann über Strukturwandel sprechen und da kann man sehr viel andere Themen dran aufhängen. Zugleich ist es nicht programmatisch so eindeutig, dass das jetzt keinen Freiraum mehr ließe.
Eine besondere Form der staatlichen Repräsentation ist ja die sogenannte Kanzler- oder Kanzlerinnengalerie. Da lässt man sich, wenn man die Amtszeit hinter sich hat, von jemandem porträtieren und das hängt dann eben auch im Bundeskanzleramt. Wie geht's Ihnen, wenn Sie sich da die Bilder angucken?
Ja, da ist ja doch interessant, also vielleicht noch kurz angemerkt, diese Galerie wurde von Helmut Schmidt ins Leben gerufen. Dann wurden für die Kanzler, die es vor ihm gab, im Nachhinein diese Bilder in Auftrag gegeben. Und seit Helmut Schmidt darf der jeweilige Kanzler sorgen, selbst den Auftrag vergeben. Schmidt hat damals zu Zeiten ja noch der deutschen Teilung Bernhard Heisig verpflichtet, etwa als einen ostdeutschen Maler. Das war also eine sehr politische Geste. Und das bisher jüngste Bild in dieser Reihe ist dieses Bild von Georg Immendorf, das Gerhard Schröder zeigt, das völlig aus dieser Logik davor herausfällt. Alle Bilder davor hatten vom Charakter eigentlich eher, ja, waren eher so Privatporträts, ganz ohne Symbole, ohne Überhöhung, während eben Immendorf hier schon eigentlich ein Repräsentations- und fast schon ein Verherrlichungsbild gemalt hat. Der Kanzler als Friedenskanzler in Gold mit Attributen des Künstlers. Also eine große Überhöhung. Und das ist verdammt schwer, da jetzt so einen Anschluss zu finden, der nicht völlig banal und trivial und bieder aussieht. Also es wird eine große Aufgabe, da jetzt so eine schlüssige Fortsetzung und vielleicht auch einen interessanten Gegenentwurf zu bieten zu gerade diesem Immendorf-Bild von Schröder.
Der Moment kann schneller kommen, als wir beide jetzt vielleicht ahnen. Deswegen gehen wir nochmal zurück in die unmittelbare Gegenwart. Sie kommen jetzt aus diesem Gespräch nicht raus, ohne zu sagen, unter welchem Bild oder unter welcher Künstlerin, welchem Künstler würden Sie denn bei Ihrem nächsten Besuch bei Frau Merkel am liebsten Kaffee trinken?
Sie meinen bei meinem ersten Besuch?
Auch das?
Als ich gerade vorher Bernd und Hilla Becher ansprach, würde ich sagen, das fände ich ganz schön. Vor allem vielleicht auch ein Gespräch mit ihr über eine solche Art von Kunst oder vielleicht auch eine andere Art von Fotografie. Wir reden jetzt hier so viel über Malerei, aber ich finde jetzt gerade in den letzten Jahrzehnten sind ja auch, jetzt auch unabhängig von der Becher-Schule, es gibt jetzt ja auch in Ostdeutschland sehr viele wichtige Fotografinnen und Fotografen, vielleicht auch Bilder zum Beispiel von Tina Bara, einer Fotografin, die hier in Leipzig lehrt, die sehr viel sich auch mit dem Strukturwandel in Ostdeutschland beschäftigt hat in ihrer Arbeit.
Also, was soll im Kanzleramt übers Sofa? Vorschläge vom Kunsthistoriker und Kulturwissenschaftler Wolfgang Ulrich waren das. Vielen Dank.